Ich halte das nicht für kompletten Quatsch, aber meine Erfahrung ist, dass glückliche Menschen auch kreativer sind und dass unglückliche Menschen ihre Kreativität brauchen, um mit dem Unglück fertig zu werden. Also dass große Kunst nur aus dem Unglück entsteht, das halte ich für weitgehenden Unsinn.
Herzlich willkommen zum Podcast der Glücktage im Kufsteiner Land, dem alljährlichen Festival für Selberdenker. Klingende Namen wie Harald Lesch, Gerald Hüther oder André Stern haben uns im Rahmen des Festivals bereits auf der Spurensuche nach dem Glück begleitet. In diesem Podcast werfen wir einen Blick hinter die Bühne des Festivals und fragen unterschiedliche Menschen, was Glück für sie ganz persönlich bedeutet. Heute haben wir Martin Buntigam an unser Mikro geholt. Martin ist ein Urgestein der österreichischen Kabarett-Szene und Gründungsmitglied der bekannten Science Busters. Er hat uns erzählt, wie es zu den Science Busters gekommen ist. Wir haben ihn gefragt, ob unglückliche Menschen kreativer sind als glückliche und wie es sich anfühlt, keine Hobbys zu haben. Wenn du die Science Busters einmal live auf der Bühne sehen möchtest, schau am besten auf unserer Website www.glück-tage.com vorbei. Dort findest du alle Infos und Tickets zum Festival. Ja, und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und Unterhaltung mit Martin.
Herzlich willkommen, Martin Buntigam, seit über 30 Jahren auf den Kabarettbühnen unterwegs, quasi ein Urgestein in der österreichischen Kabarettlandschaft. Und auch Gründungsmitglied der Science Busters und in dieser Rolle, sage ich jetzt einmal, heute bei uns im Gespräch und stellvertretend für das ganze Science Busters Team. Martin, gleich meine erste Frage, wie kommt man denn auf die Idee, Kabarett mit Wissenschaft so zu fusionieren?
So, hallo erst einmal, danke für die Einladung, schöne Grüße von den anderen. Und wenn man das so hört, ich habe mir nicht immer gefragt, aber ab und zu bewirbt man den auch Urgestein, aber offensichtlich reicht Überleben und Anwesenheit aus. es hat in den 60er Jahren, wenn ich das richtig einhalte, ich glaube Mitte, späte 60er Jahre, der Richard Feynman, das ist ein theoretischer Physiker gewesen, ich glaube US-amerikanischer Herkunft, Nobelpreisträger, hat begonnen fürs Fernsehen dort, ich weiß jetzt nicht mehr welchen Sender, aber ich glaube es war sogar landesweit, Lectures zu machen und ist recht klassisch mit Tafel und so im Vorlesungsraum vor die Fernsehkamera getreten und hat an der Öffentlichkeit versucht zu erklären, was er denn da herausgefunden hat. Was er sehr gut gemacht hat, angesichts dessen, wie kompliziert das ist, was er macht sowieso. Insofern ist es vielleicht, auch wenn das jetzt seltsam klingt, gar nicht so sehr die Frage, wie man auf die Idee kommt, Wissenschaft und Kabarett zu verbinden, sondern die Frage wäre eigentlich, warum hat es so lange gedauert in Österreich? Weil die 60er Jahre waren lang her, wir haben uns 2007 als Science Busters gegründet, dazwischen hätte man das lange machen können. In anderen Ländern hat es das auch schon gegeben, aber es hat nach dem Richard Feynman, weil er nicht nur in Österreich viele Dinge oft länger gebraucht haben, bis sie sie durchgesetzt haben, bis zum Stephen Hawking gedauert, der mit seiner kurzen Geschichte über die Zeit und natürlich für ihn sehr unangenehm, aber mit seiner sehr ikonografischen Erscheinung, nämlich als Physiker, der im Rollstuhl sitzen hat müssen, da große Welle losgetreten hat, weil wieder einmal ein sehr guter Physiker öffentlichkeitswirksam versucht hat, Menschen die modernen Naturwissenschaften näher zu bringen. Wenn man sich das heute durchliest, das ist ziemlich kompliziert, da muss man schon ein ziemlich vorgebildeter Laie sein. Aber es war wieder mal ein Schritt, um zu zeigen, dass das notwendig ist, dass das interessant ist und dass das gefälligst gemacht gehört. Und dann ist das Ganze ins Rollen gekommen. Ich kann mich aber schon erinnern, dass es auch in meiner Kindheit natürlich schon die Sendung mit der Maus gegeben hat. Das ist ein Beispiel, wo es in die Richtung geht, dass man Humor, in dem Fall sehr oft Animationen oder so kleine Sketches mit also Lach- und Sachgeschichten eben miteinander verbunden hat. Also das Konzept Lach- und Sachgeschichte hat es gegeben und wir haben es dann erst sehr spät eigentlich für die Bühne adaptiert und Glück gehabt damit, dass das vorher noch niemand gemacht hat. Ursprünglich begonnen hat es damit, dass der Heinz Oberhummer emeritiert worden ist. Also Heinz Oberhummer, theoretischer Physiker, leider, was ein Riesenjammer ist, schon vor 5 Jahren gestorben, weil uns damit eben nicht nur ein Bühnenpartner, sondern ein sehr guter Freund abhanden gekommen ist. Der ist emeritiert worden und da war es in Österreich noch so, das hat er immer wieder erzählt und auch der Florian Freistetter hat das jetzt nicht nur aus Österreich, sondern aus Deutschland erzählt, dass das nicht nur gern gesehen war, wenn man als Wissenschaftler populärwissenschaftlich publiziert, weil die obskure Angst teilweise zumindest offenbar war, dass wenn man populärwissenschaftlich publiziert, hat man ja zu wenig Zeit für Forschung. Und wenn man schon Zeit von der Forschung abknappt, dann soll man sich gefälligst für Lehre abknappen, aber doch bitte nicht für sowas wie irgendwelche Vorträge, so Holodaro-Vorträge, die dann, das hat als unseriös gegolten. Und deshalb hat sich der Heinz das nicht getraut vor seiner Emeritierung und erst danach, obwohl er leidenschaftlich von Wissenschaft gesprochen hat, er war wirklich sehr herzlich, sehr einnehmend, sehr unkompliziert, sehr begeisternd und sehr begeisterungsfähig und wollte einfach drüber reden. Er wollte einfach zeigen, wie faszinierend das war, weil er natürlich auch immer wieder auf das gestoßen ist, womit er hier aufgewachsen bin, nämlich in der Schule Physik, Chemie, Geschichte, das sind Nebengegenstände, Geografie, da fällt man nicht durch, also braucht man nicht so viel lernen und deshalb nimmt man es auch nicht so ernst. Und vor Mathematik und Englisch und Latein und Deutsch und so, da fürchtet man sich, weil das sind ja die Hauptgegenstände. Es ist ja im echten Leben, wenn man so möchte, natürlich ist Schule ein echtes Leben, aber ist es ja nahezu umgekehrt. Also da hat es ja nicht erst zu einer Pandemie kommen müssen, um zu sehen, wie wichtig Wissenschaft ist. Aber seit, wenn man es grob zusammenfassen möchte, seit der Aufklärung haben sie doch die Naturwissenschaften durchgesetzt gegenüber den diversen religiösen Ansätzen und dominieren unseren Alltag und unsere Zivilisation und unser modernes Leben im Guten wie im Schlechten, also in der Intensivstation genauso wie in der Kriegsführung. Also das ist schlicht und einfach einmal so, ob man das möchte oder nicht. Also es ist besser, dass man sich auskennt, dann braucht man sich weniger davor zu fürchten. Und wenn man sich damit beschäftigt, und da war eben der Heinz der Meinung, wenn man das gut aufbereitet, dann sieht man, wie faszinierend und cool und interessant das sein kann. Und dann braucht man nicht irgendwelchen Verschwörungserzählungen oder in seinem Fall, er war ja glühender Atheist, irgendwelchen religiösen Heilsversprechen nachhängen, sondern dann reicht das. Dann ist das viel faszinierender als alles, was man sich jemals ausdenken kann. Und davon wollte er erzählen. Und weil es aber in Österreich, es ist mittlerweile vielleicht auch ein bisschen besser geworden, ich mache da keine Erhebungen, aber damals so war, dass sie zumindest in der Öffentlichkeit bekannt, nur zwei Kabarettisten in Österreich wirklich leidenschaftlich für Naturwissenschaften interessiert haben, nämlich der Gunkel und ich. Sind wir beide in Betracht gekommen und die Anekdote geht, dass einfach meine Telefonnummer schneller zur Hand war und deshalb haben sie mir als Ersten angerufen. Und in dem Fall war es so, dass ich mich ja schon für Wissenschaft interessiert habe, da schon vorher ein Soloprogramm gespielt gehabt habe, namens Wildwochen, wo ich einen Elementarteilchenphysiker gespielt habe und schon erkannt habe, wenn das zwar Wissenschaftler sind und wir sind uns sympathisch, dann ist das vermutlich schon ein Projekt, das, wenn man das gut macht, sehr gut funktionieren kann und sehr lang funktionieren kann. Also das war unmittelbar mein Gedanke, dass das funktionieren kann. Und dann haben wir uns getroffen und dann waren wir uns gleich sympathisch. Und es hat damals eine Förderung der Stadt Wien, glaube ich, gegeben oder des Bundes, das weiß ich gar nicht, um so Projekte, in dem Fall Wissenschaftskommunikation, auf die Bühne zu stellen. Und dann haben wir einfach beschlossen, wir gehen auf die Bühne und haben begonnen, daran zu arbeiten. Also das ist die mittellange Erzählung, wie man auf die Idee kommt, Wissenschaft und Kabarett zu verbinden.
Ihr habt es zu dritt gestartet, die Science Busters Familie wird aber immer größer. Ja. Jetzt stelle ich mir die Frage, aufgrund dessen, was du vorher gesagt hast, wenn man Science Buster wird, ist man da vorher schon lustig oder wird man das erst, wenn man Science Buster ist?
Ja, also da muss man von der Gesamtbevölkerung ausgehen. Also die meisten Menschen sind ja eigentlich ganz lustig. Und nur weil jemand auf der Bühne steht, ist er noch nicht automatisch unterhaltsam. Das ist zwar so ein bisschen eine Einigung, man hat sich darauf geeinigt, wenn auf einem bestimmt geformten Baumwollzettel draufsteht 50 Euro, dann ist das was wert und dann kann man das tauschen. Und so ein bisschen ist es auf der Bühne auch, wenn jemand als Kabarettist auf die Bühne geht und der sagt, er ist Kabarettist, dann wird einmal davon ausgegangen, dass er lustig ist. Es ist ja gar nicht immer so. Aber, und es ist ja oft wirklich, wenn sie Leute wo treffen, bei Festen oder am Stammtisch oder wo immer sie Leute treffen, ist es ja oft sehr lustig. Also Das darf man nicht außer Acht lassen, dass es die meisten Menschen eh ganz gern lustig haben. Und so ist der Prozentsatz natürlich auch unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das heißt, man muss da grundsätzlich nicht so lang suchen, um Menschen zu finden, die es eh lieber lustig haben als traurig. Der reglementierende Faktor bei uns momentan ist eigentlich eher die Ensemblegröße, weil wir ja einerseits nicht nur Ensemble behaupten wollen, sondern wir wollen es ja sein. Jetzt ist es so, dass der Florian Freistetter und der Martin Moder gemeinsam mit mir das Kernensemble machen, aus ganz praktischen Überlegungen, nicht weil wir die Dominanten sind und die rücksichtslosesten oder die am schönsten anzuschauenden, sondern weil wir Freiberufler sind. Das heißt, wir haben einfach die Zeit, auf Tour zu gehen, wenn es nicht gerade Pandemie gibt, während die anderen alle noch an den Universitäten arbeiten. Aber der Austausch im Ensemble untereinander ist sehr, sehr lebhaft. Also der Florian Freistetter und der Helmut Jungwirth haben jetzt gemeinsam ein Buch geschrieben und es machen die Ensemblemitglieder untereinander immer wieder Dinge miteinander oder treffen sie oder hacken was aus. Und das ist ja das, was ich gern mag. Und dass das so funktioniert, dass die Leute sich gut verstehen und sich gegenseitig das Leben schöner machen, indem sie sich ja mit Wissenschaft beschäftigen, was sie sowieso leidenschaftlich gern machen. Also kann das Ensemble nicht unendlich groß wachsen, weil sonst... Ich bin ja der Einzige, der immer dabei ist, aber ich kann ja nicht 10 verschiedene Shows gleichzeitig spielen. Also ich könnte schon, wir haben ja schon viele Shows gleichzeitig gespielt, aber das ist fürs Publikum verwirrend und es für die einzelnen Projekte nicht so günstig, wie es sein sollte, weil man ja nur, wenn man wirklich regelmäßig spielt, die Shows dann irgendwann einmal sehr gut kann. Und dann haben alle mehr davon, nämlich die auf der Bühne und die sich das anschauen müssen. Und deshalb hat das Ensemble eine gewisse Größe, die man noch bespielen kann. Aber das ist der Grund, warum das Ensemble nicht größer wird, als es schon ist, obwohl es natürlich viel mehr Menschen gäbe, die geeignet wären, das zu machen.
Bist du selber noch wissenschaftlich tätig? Forschst du noch? Oder?
Das ist eine Frage, die ich erstaunlicherweise nicht selten bekomme und in Wirklichkeit als großes Kompliment empfinde, weil ich habe in meinem Leben nie wissenschaftlich gearbeitet, sondern ich habe nach relativ kurzer Zeit das Medizinstudium abgebrochen, das mich eh interessiert hat. Ich wollte das eh machen, es ist mir nicht passiert oder es war kein Lückenbüßer. Aber ich habe diesen naturwissenschaftlichen Hintergrund in meinen Soloprogrammen immer nur behauptet. Ich war weitgehend Laie, wie mit dem Heinz und dem Werner begonnen habe, die Science Busters zu gründen und dann später jetzt vor 5 Jahren, wie der Biologie-Schwerpunkt bei uns Einzug gehalten hat, mit Helmut Jungwirth, Martin Moder und der Elisabeth Oberzaucher, bin ich draufgekommen, wie wenig ich eigentlich über Biologie weiß. Das heißt, die Rollengestaltung war offensichtlich doch überzeugend genug, dass immer wieder Leute fragen, wie lange ich schon immer Wissenschaft mache oder ob ich das studiert hätte oder so, was eigentlich ein schönes Kompliment ist, aber ich habe, um die Frage zu beantworten, in der Kürze nie wissenschaftlich gearbeitet oder geforscht. Macht es am Rande jetzt, wenn man so will, aber es ist eigentlich ja keine wissenschaftliche Arbeit, sondern eher eine Lehrtätigkeit, weil ich über die Science Busters, über den Helmut Jungwirth und über die Uni Graz, die sehr an Wissenschaftskommunikation interessiert ist und das fördert, und wir zeichnen ja dort jetzt auch unsere TV-Shows auf, mache ich gemeinsam mit dem Helmut Jungwirth und mit dem Florian Freistetter alternierend eine Lehrveranstaltung über Wissenschaftskommunikation. Und da habe ich mich damit beschäftigen müssen, wie mache ich das eigentlich, was ich mache. Was gar nicht so leicht war, weil ich das ganz intuitiv mache. Also ich habe viel Zeit bekommen, ich bin einer der wenigen Vorteile, schon so fortgeschritten im Alter zu sein, ist, dass ich jung war in einer Zeit, wo man als Kabarettist noch viel Zeit bekommen hat, sie zu entwickeln. Also da hat nicht schon das erste Programm aufsehenerregend sein müssen, sondern es hat gereicht, wenn das zweite okay war und das dritte dann gut war. Und so war es dann bei mir ungefähr. Oder zumindest ist das dritte das Programm, das ich heute noch freiwillig gern herzeige. Während die ersten beiden, da muss schon eine Vertrauensbasis bestehen, dass ich die aus der Schublade hole oder dass ich die Audiokassetten, auf die das aufgenommen ist, noch hervorkram. Oder die VHS-Kassetten. Aber da habe ich mir überlegen müssen, wie beschreibe ich den Studierenden, was ich mache, was ich ganz intuitiv für richtig halt, warum ich natürlich Zweifel habe, aber warum ich ab einem gewissen Zeitpunkt weiß, dass was stimmt. Also ich habe quasi nach knapp 25 Jahren eine Theorie zu 2,5 Jahrzehnte langen zu einer empirischen Tätigkeit entwickeln müssen. Und das ist das Wissenschaftlichste, wenn man so will, was ich in meinem Leben je gemacht habe, außer dass ich halt in der Praxis nur versucht habe herauszufinden, wie man auf der Bühne möglichst großen Effekt und erzielt bei möglichst geringer Fehlerquote.
Und Martin, woher nimmst du genau deine Kreativität? Ist die einfach da oder musst du die machen?
Ich muss vielleicht dazu sagen, der Martin steht ja seit 30 Jahren auf der Bühne. Also ja. Ich habe halt extra zu deinem Jubiläum eigentlich dein T-Shirt angezogen. Das ist ein fast 30 Jahre altes Original Giro d'Italia T-Shirt, das du ja am Anfang deiner Karriere auch, glaube ich, immer wieder angezogen hast. Also 30 Jahre kreativ sein.
Das große Rekord habe ich erst seit 2004, glaube ich, auf der Bühne an. Aber ich freue mich sehr, dass das einmal als Giro d'Italia Siegertrikot wahrgenommen wird. Mittlerweile ist es immer ein Markenzeichen und weit etabliert, aber ganz am Anfang, am Beginn der Science Busters Zeit, bin ich viel geschimpft worden dafür, weil ich ja noch dazu viel besser reingepasst habe als du. Und sie so auszustellen, dann noch die Kunststoffnippel und dann in so einem homophoben Land, wie Österreich damals ja noch viel ärger war als heute, in diesem Pink herumzulaufen, das haben auch die beiden Physiker, der Heinz und der Werner, am Anfang überhaupt nicht verstanden und nur akzeptiert, weil ich halt gesagt habe, das gehört so, aber Freude haben sie damit keine gehabt. Aber um auf die Frage zurückzukommen, das ist ein bisschen irreführend. Das, wenn ich das vielleicht so erklären darf, es hat eine Zeit lang gegeben in Österreich, wo Solo-Kabarettisten gern darauf verwiesen haben, dass sie ministriert haben und dann ist darauf geschlossen worden, zu ministrieren und in die Kirche zu gehen. Das ist so eine super Schule, da wird man dann so ein toller Kabarettist. Wenn man sich das aber genauer anschaut, ist das sehr selektive Wahrnehmung, sondern es war halt in den 60er, 70er und dann auch frühen 80er Jahren sehr üblich für Buben zu ministrieren und ganz wenige davon in Wirklichkeit sind Kabarettisten geworden. Das heißt, Kabarettisten, Kabarettistinnen sind nicht kreativere Menschen als andere Menschen, die gut tischlern können, die gut kochen können, die hervorragend Buchhaltung können und so weiter oder gut im Management sind, sondern sie stellen halt ihre Kreativität aus, weil sie damit, dass sie die Ergebnisse publikumswirksam verkaufen, ihren Lebensunterhalt verdienen und deshalb ist es sichtbarer. Aber ich bin nicht der Meinung, dass Leute, die nicht auf der Bühne stehen, weniger kreativ sind. Das ist überhaupt nicht meine Lebenserfahrung.
Ja, Martin, ich glaube, im Rahmen der Glücktage ist ja du vertreten mit Martin Moder. Wie der Name schon verrät, wird es ums Thema Glück gehen. Mich würde jetzt aber speziell deine Interpretation von Glück auch ein bisschen interessieren. Da wäre ich neugierig, was bedeutet denn Glück für dich?
Ja, mein Zugang ist ja sehr prosaischer und sehr, sehr pragmatischer, aus guten Gründen aber, wie ich finde. Also ich versuche immer, Unglück zu vermeiden und dann ist es meistens eh schon gut. Das kann man aber nur dann machen, meiner Meinung nach, wenn man es so gut erwischt hat, wie solche wie wir. Wenn man zur richtigen Zeit von den richtigen Eltern im richtigen Land in die Welt gesetzt worden ist und so viel Privilegien allein dadurch schon hat, dann muss man schon ein bisschen Pech haben, dass das Leben grundlegend einmal unangenehm ist. Das heißt, wenn man da nicht unglücklich ist, und das kann man eh relativ leicht bemerken, also man merkt es körperlich ganz gut, wenn man unglücklich ist, wenn man die Dinge, die man machen muss, nicht so gern macht, wenn man die Menschen, die man sehen muss, nicht so gern sieht, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass man nicht so glücklich ist. Aber wenn man mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt und zusammenarbeitet, eh gern Zeit verbringt, mit sich selber auch was anzufangen weiß und in der Umgebung, in der man sich dabei aufhält, auch gern ist, dann, also das ist schon viel. Und dann hat man schon grundlegend so viel Glück gehabt. Dann gibt es natürlich Tage, die toller sind und Erlebnisse, die außergewöhnlicher sind. Aber das weiß man ja eh, dass das Glück bekanntlich ein Vogel ist. Und das ist ja gut, dass das so ist, weil wenn man dauernd gleich glücklich wäre, dann braucht man ja keinen Namen dafür. Also bin ich eher der Meinung, dass es günstig ist, nicht unglücklich zu sein. Und dann passt es meistens.
Auch der Martin Buntigam wird hin und wieder wahrscheinlich Phasen haben, wo er unglücklich ist vielleicht einmal im Leben. Geht es dann darum, dass wir einfach wissen, wie wir mit diesen Phasen umgehen und da gehen wir einfach durch, weil wir eh wissen, die anderen kommen wieder? Oder?
Ja, das kommt darauf an, wann und wie man in Phasen kommt, wo man unzufrieden ist. Meistens ist es weniger Unglück, also Unglück ist selten in Wirklichkeit. Unzufriedenheit ist natürlich häufiger zu Gast. Es Es kommt darauf an, ob man selber dran schuld ist, dann kann man eh schnell was ändern, dann kann man versuchen, wenn man jemanden gekränkt hat oder unfair behandelt hat, kann man versuchen, das wieder zu reparieren. Wenn man in einem Projekt drinnen ist, das unzufrieden oder unglücklich macht, dann kann man schauen, wie lange dauert es noch, ob man das gut aushaltet oder ob das eh wieder weggeht. Und was ich persönlich Gott sei Dank noch nie erlebt habe, wenn es halt sehr lang, sehr anstrengend ist und man sehr unzufrieden ist damit, dass man zum Beispiel nur arbeitet und wenig zu den Dingen kommt, darüber hinaus, die man noch gern machen würde, dann kann das ja, was ja leider nicht so selten passiert, gerne mal eine Krankheit werden. Dann ist es aber nicht mehr mit Unglück gut beschrieben, sondern dann ist das wenn es tatsächlich in Richtung Depression geht, eine lebensbedrohende Angelegenheit, dann ist Glück und Unglück sind dann eher euphemistische Begriffe, um das zu beschreiben. Aber so weit war es bei mir Gott sei Dank noch nie, weil ich eben auch, um den Begriff wieder zu strapazieren, das Glück habe, einen Beruf zu haben, bei dem ich selten unglücklich bin. Also ich werde sehr regelmäßig in Interviews gefragt, welche Hobbys ich denn hätte. Und wie ich das erste Mal drüber nachgedacht habe, bin ich mir fast ein bisschen minder vorgekommen, weil ich drauf gekommen bin, ich habe keine Hobbys. Aber weil es nicht notwendig ist, weil normalerweise übt man Hobbys aus, wenn man mit dem fertig ist, was man nicht so gern macht, und dann geht man dorthin, wo man zufriedener ist. Und ich mache aber fast alles, was ich beruflich machen muss, eh ziemlich gern. Da gibt es Schattierungen, aber grundsätzlich arbeite ich eigentlich ganz gern. Ich arbeite natürlich auch sehr gern nicht, aber es ist schon einmal nicht schlecht, wenn man arbeiten muss, dass man das gern macht. Also sehne ich mich eher nach dem Faulenzen dazwischen, als in die Zeit, die zwischen der Arbeit liegt, sinnvoll zu nützen, weil ja da kommt wieder die Arbeit. Das ist nicht die Struktur meines Alltags, und daher habe ich keine Hobbys, und daher ist zumindest das Risiko klein, dass ich in der Arbeit unglücklich werde. Und das ist natürlich, wenn man so wieder will, ein Riesenglück. Mhm.
Es ist ja oft so, dass der Kunst nachgesagt wird, es braucht auch die Krise, um diesen künstlerischen Schaffensprozess ein bisschen anzuregen und da einfach in die Reflexion zu gehen. Das trifft bei dir dann so gesehen überhaupt nicht zu, oder? Du holst dir der Kreativität nicht aus der Krise.
Ich halte das nicht für komplett Quatsch, aber meine Erfahrung ist, dass glückliche Menschen auch kreativer sind und dass unglückliche Menschen ihre Kreativität brauchen, um mit dem Unglück fertig zu werden. Also dass große Kunst nur aus dem Unglück entsteht, das halte ich für weitgehenden Unsinn. Man ist vielleicht nicht der bestaufgelegteste Mensch, wenn man an einem großen Projekt strickt und es sind noch viele Dinge ungelöst, und dann schaut es vielleicht aus, als ob man griesgrämig wäre und sich fürs restliche Leben nicht interessieren würde. Aber diese große Kunst, wo dann wirklich bittere Biografien dahinter stecken, die wäre vielleicht auch so zustande gekommen, wenn es den Leuten besser gegangen wäre, oder sie wäre in Teilen vielleicht nicht ganz so trübsinnig gewesen. Aber meiner Erfahrung nach, also wenn ich was arbeiten muss oder was herstellen muss und es geht mir gut und ich mache das gern und ich freue mich auf jeden Tag oder auf, sagen wir, jeden zweiten oder so, oder die meisten, dann geht die Arbeit voran und dann bin ich glücklich. Dann haben die Menschen, die mit mir leben müssen, was davon, wenn es mir besser geht, und die Arbeit wird besser. Also, dass ich schaue, dass es für alle Beteiligten scheiße ist, damit das Kabarettprogramm besser wird, also das kann ich nicht unterschreiben, dass das eine gute Taktik wäre.
Martin, hör mal bitte, hättest du vielleicht eine Botschaft oder einen kleinen Gruß noch an die Menschen, die euch am 28.08. hier bei uns im Kufsteiner Land auf der Bühne sehen werden?
Ja, Botschaften haben wir wenig. Wir haben uns nur diesen Claim von Marie von Ebner-Eschenbach ausgeliehen: Wer nichts weiß, muss alles glauben. Das ist eigentlich das Botschaftigste, was wir loswerden wollen, weil ansonsten ist es mit Botschaften so schwierig, weil sie gern hierarchisch verteilt werden und wir sind nicht so große Fans von hierarchischen Einteilungen. Aber was kann ich sagen? Die Leute sollen bis dahin Abstand halten, vorsichtig sein. Sich gegenseitig weiterhin helfen, nicht nur wenn es äußere Anlässe gibt, und freundlich zueinander sein. Und dann bitte gerne in großer Anzahl zu unserer Veranstaltung kommen. Wir geben uns sowieso immer sehr Mühe, aber dann geben wir uns noch mehr Mühe.
Vielen, vielen Dank, Martin, für deine Erzählungen und die Zeit. Und ja, dann freuen wir uns, wenn wir euch am 28.08. dann bei uns im Kufsteinerland im Passionsspielhaus Diersee begrüßen dürfen.
Ja, danke für die Einladung. Wir freuen uns auch schon und hoffentlich geht bis dahin alles gut. Aber momentan schaut es ja mal einigermaßen okay aus. Auf bald. Bis dann.